Ja, und hast drauf, bin ich, nachdem ich diesen Sieg davongetragen habe, den Meistertitel in der Tasche hatte und einen außerordentlich schweren Pokal im Rucksack hatte, mit diesem Pokal auch erst einmal in diese Kapelle hinein, habe den auf den Altar gestellt, dort. Aha. Und eine gute halbe Stunde erstmal geweint wie ein kleines Kind. Weil da diese ganzen Emotionen dann erstmal rausgebrochen sind. Mhm. Und es tat gut. Danach ging es mir besser. Ich bin auch so ein Prokrastinationstyp. Ich schiebe, also seit jetzt mindestens einer Woche schiebe ich täglich vor mir her, dass ich doch jetzt mal ganz dringend in diese Slam-Vernetzungstelegram-Gruppe schreiben muss. Liebe Leute, ja, ihr habt vielleicht den Eindruck, dass ich als Rheinland-Pfalz-Meister total ausgebucht bin im zweiten Halbjahr. Das Gegenteil ist der Fall. Also ran an den Speck, es ist genug für alle da. Den Rest dieses Jahres möchte ich möglichst wenig zu Hause sein, ja, wo ich einen Bühnenslot füllen darf, komme ich gerne. Und wer glaubt, den können wir uns nicht leisten, es findet sich immer ein Weg. Ich bin, okay, ich bin erschreckend billig.
Okay, das war hiermit der offizielle Aufruf, Don Esteban zu buchen. Man kann ihn gerade noch günstig bekommen.
Weil auch eben ich sehr viele kenne, für die ist das einfach lebensnotwendig, Kunst zu machen. Die
ist
können.
Für dich lebensnotwendig?
Ja, ja. Ich habe festgestellt, für mich, wenn ich mich zwinge, wenn ich so dieses, ne, man redet ja immer von diesem Brotjob.
Ja.
Das, da werde ich wahnsinnig drüber. Da gehen meine Depressionen wieder richtig mit mir durch. Und ich habe für mich festgestellt, selbst wenn, ich nehme ja dieses Bild vom schwarzen Hund für diese Krankheit, selbst wenn dieser schwarze Hund auf mir liegt, selbst wenn ich unter einer Bleidecke liege, für die Bühne kann ich mich aufraffen. Das habe ich in meinem Leben für noch sonst nichts geschafft.
Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Atem trifft. Ich bin gerade in Trier und sitze in einem sehr schönen Café und habe einen illustren Interviewgast vor mir, Stefan Klaus Don Esteban. Hallo.
Hallihallo.
Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage.
Ja.
Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
Ich komme aus der Eifel, dem wilden, ungezähmten Hochland. was mache ich? Ja, ich mache Poetry Slam leidenschaftlich gerne. Ich mache Comedy. Ich mache, also ich glaube, man kann es ganz gut unter Spoken Word zusammenfassen. Also wenn ich mit dummem Gelaber Menschen eine Freude machen kann, Kurzweil bereiten oder weiterhelfen kann, dann tue ich das sehr gerne. Und wo will ich hin? Ganz hoch hinaus möglich.
Was heißt das, hoch hinaus? Willst du Astronaut werden?
Nein, aber mein Ziel, meine Wunschvorstellung wäre, von meiner Kreativität leben zu können.
Okay, wie lange machst du diese kreative Arbeit schon?
Poetry Slam habe ich für mich entdeckt 5 Minuten bevor Corona anfing. Das war der 15. Februar 2020. Da war ich gerade auch in therapeutischer Begleitung und meine Therapeutin kam auf die Idee, aufgrund der Texte, die ich immer wieder als Hausaufgabe auch zu verfassen hatte oder verfassen wollte, ob Poetry Slam nicht was für mich wäre, um eben auch so in dieses Performative zu gehen und auch eben das zu teilen. Und natürlich auch diese Überwindung, sag ich mal, vor Menschen zu reden, mit Menschen zu interagieren, die bei Depressionen ja ganz stark ist. Und ja, da habe ich mich relativ kurzfristig dazu entschlossen, das dann zu machen. Ich hatte keine Ahnung, was Poetry Slam ist.
Warst du auch nie vorher Zuschauer beim Slam?
Nein.
Nein. Also vollkommen
unbeleckt, okay, bin ich dahin und habe vorher am Workshop teilgenommen, war aber halt schon angemeldet im Line-Up.
Okay.
Also auch nicht über Opferlamm oder so, ich war direkt im Wettbewerb. Hab dann damals im Workshop, hat die Stella Jantoska das ganz gut erklärt, was Poetry Slam eigentlich ist und was wir da machen. Und das hat mir dann nochmal so ein bisschen Zuversicht für den Abend gegeben. Da habe ich dann auch erfahren, dass ich keine Eintrittskarte gebraucht hätte. Also ich hatte tatsächlich mir noch ein Ticket gekauft für den Abend, weil ich dachte, oh, vielleicht ist das wie so eine offene Bühne und ja, da muss man dann trotzdem. Und also so habe ich wenigstens dieses Erinnerungsstück bei mir an der Tür hängen, die Eintrittskarte zu meinem ersten Poetry Slam Auftritt.
Das haben, glaube ich, nicht viele.
Aber ja. Bühne ist bei mir, also Bühne begleitet mich schon eigentlich einen Großteil meines Lebens. Also ich habe im Kindergarten schon, dass es hieß, da hatten wir irgendwie so eine Kinderhitparade oder sowas und das habe ich moderiert, präsentiert. Schultheater habe ich viel gemacht, auch im Anschluss ans Abitur noch zum Überbrücken bei einem mehr oder weniger professionellen Projekt damals in Bitburg. Aha. Mitgemacht im Sommertheater. Das war richtig cool. Das war wirklich wochenlang, jeden Tag Aufführungen, tagsüber, abends, also mal in dieses Theaterleben reingeschnüffelt.
Wie ist das Theaterleben?
Also so mit den professionellen Leuten ist mir halt schon damals aufgefallen, so ja, die leben so ein bisschen aus dem Koffer, heute hier, morgen dort. Aha. Nee, dieses unstete Leben, das kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt, 20 Jahre später, ja, lebe ich, wenn es gut läuft, aus dem Koffer und bin heute hier, morgen dort.
Aber du lebst in Trier?
In der Eifel. In der Eifel lebe ich. Und, okay.
Aber du bist sehr oft in Trier.
Ja, Trier ist mein Lebensmittel.
Man kann sagen, kultureller Mittelpunkt ist bei dir Trier.
Absolut. Okay. Absolut.
Ja. Was machst du hier? Was machst du kulturell? Außer auftreten, du machst ja auch sehr viel Jugendarbeit. Und, genau, könntest du kurz erklären, was du machst?
Selbstverständlich. Also ich arbeite mit dem Kulturraum Trier zusammen. Also ich bin auch Mitglied des Kulturraum Trier. Und ja, mit diesem, meinem ja, Home-Slam-Verein sozusagen, darf ich immer mal wieder Workshops geben hier an Schulen. Da waren wir schon an der Kurfürst-Balduin-Realschule Plus, wir waren an der BBS. Und darüber hinaus hat der Kulturraum ja auch sich die Nachwuchsförderung sehr aufs Tapet geschrieben. Also wir sind ja einer der, muss man leider sagen, wenigen Vereine in Rheinland-Pfalz, die da tatsächlich, sag ich mal, was stärker aktiv sind.
In der Jugendarbeit.
In der Jugendarbeit, sag ich mal. Und das wäre, also hoffen wir auch so ein bisschen immer mal wieder noch anstoßen zu können, weil je mehr wir mit jungen, talentierten Menschen, die Rheinland-Pfälzer Slam-Szene fluten können, desto besser eigentlich.
Workshops sind immer eine spannende Sache. Ich leite auch Workshops an Schulen und ich war auch tatsächlich an der BBS in Trier. Und das war sehr spannend. Könntest du vielleicht deine Erlebnisse schildern, wie du diese Workshops erlebst und ob es auch schöne, positive Beispiele gibt für Menschen, die durch deine Workshops ihr Leben verändert haben?
Oh Gott!
Oder zumindest auf die Bühne gefunden haben, oder?
Auf die Bühne gefunden.
Einen neuen Ausdruck für sich gefunden haben.
Auf die Bühne gefunden, auf jeden Fall. Ja. Da ist mir das jetzt 4 Wochen her. Es war bei der Trierer Stadtmeisterschaft. Also da ist mir ja fast, mir wäre fast eine Ader geplatzt vor Stolz, muss ich zugeben. Ja. Denn, das war in Wittlich vor 2 Jahren, 2,5 Jahren. War ich am Cusanus-Gymnasium, da warst du, glaube ich, auch schon mal. Und habe einen Workshop gegeben. Und nach dem Workshop kam eine junge Frau auf mich zu, eine Schülerin, und hat mir einen Text von sich vorgetragen. Nach 15 Sekunden etwa war ich in Tränen aufgelöst wie ein kleines Kind. Dieser Text war unglaublich persönlich. Und erstaunlich gut geschrieben. Und ich habe sofort geschaut, dass sie möglichst Förderung bekommt, nicht nur durch mich. Aber es hat sich halt eben dieser Kontakt auch ergeben und ist nicht abgerissen. Also sie ist inzwischen, um dieses Wort zu benutzen, das vielleicht ein bisschen falsch klingt, mein Slam-Baby geworden.
Glückwunsch zur Vaterschaft.
Ja. Und jetzt in diesem Jahr wurde Xenia Kuhn die Trierer U20-Meisterin.
Ach. Und ohne dich wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
Ich habe nichts weiter getan als ermutigt und geschubst. Beibringen musste ich ihr gar nichts.
Ja, aber doch, aber du hast ja quasi das Ganze, wie hat man das, kanalisiert oder du hast es in die Wege geleitet?
Ja. Würde ich, ja, behaupten, vielleicht ein bisschen.
Okay, aber bei Workshops, ich mache das Erlebnis, dass der Großteil der Teilnehmer nicht schreibt, auch gar kein Interesse an Literatur hat. Und man muss sehr engagiert sein, man muss selbst Begeisterung ausdrücken, um wenigstens ein paar aus einer Klasse zum Schreiben zu bewegen. Und dann gibt es auch solche Glücksfälle wie bei dir, dass es dann zu U20-Meisterschaft reicht. Meine Frage ist, wie gehst du mit unmotivierten SchülerInnen um? Wie kannst du sie irgendwie ins Boot holen?
Häufig durch Blödsinn.
Blödsinn?
Ja. Sie dazu zu ermutigen, doch, also dass das eben jetzt nichts Ernsthaftes sein muss, dass das nicht mal was Gutes sein muss, was dabei herauskommt, sondern dass einfach, wenn, was immer ihnen da durch die Feder fließt, dass das absolut okay und im Rahmen eines Workshops auch teilenswert und teilensfähig ist. Und da kommt dann doch meistens, nicht immer, also es gibt natürlich auch Leute, die sind da so fern von und sind dann irgendwie durch die Schule in den Workshop reingerutscht oder durch andere Verkettungen da reingerutscht und machen halt wenigstens die Erfahrung, okay, das kann ich ausschließen, das wird nicht mein Hobby. Mhm. Aber doch bei manchen, sei es, dass sie provozieren wollen, was ja auch schon künstlerisch eigentlich sehr wertvoll ist. Ah. Welcher Künstler, welche Künstlerin will nicht zwischendrin mal provozieren?
Also ist Provokation allein schon künstlerisch wertvoll?
Sie kann. Sie muss nicht. Also es gibt natürlich Sachen, die sind einfach nur ordinär, natürlich. Aber an vielen Stellen lugt dann doch, man muss vielleicht ein bisschen Fantasie aufwenden, aber es lugt dann doch die Gesellschaftskritik noch irgendwo ums Eck. Okay. Aber da sind auch schon also herrliche Neologismen, die ich von Jugendlichen gelernt habe und auch sogar schon mal in einem Text aufgenommen habe. Das Wort Nougat-Schleuse fällt mir da ein.
Darüber könnte man schon einen Text schreiben. Hm. Oh, es fängt an zu regnen.
Oh, ja gut, dass wir drin sitzen.
Heute ist so ein Wetter, irgendwie Sonne, Regen, alles zusammen.
Ja, das ist klassisches Kreislaufwetter, möchte ich sagen.
Ja. Gut, aber bleiben wir weiter bei deiner künstlerischen Tätigkeit.
Ja.
Workshops, das ist ein Teil deiner Tätigkeit. Was machst du noch? Veranstaltest du irgendwelche?
Noch veranstalte ich nicht.
Nein.
Also es gab da ja mal dieses eine Experiment in der Eifel. Ich erinnere mich dunkel, das war in einer Kirche und ich glaube, mit dem Sieger des damaligen Slams unterhalte ich mich gerade. aber da ist leider jetzt nichts Langfristiges draus geworden. Aktuell gibt es jetzt natürlich wieder Pläne. Einerseits bin ich mit einem anderen Kulturverein, den Landkulturschaffenden Südwest, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeite, haben wir den Plan, einen Slam, der Corona leider nicht überlebt hat, wiederzubeleben. Und dann träume ich ja schon auch immer noch insgeheim davon, ob man nicht doch einen Eifel-Slam etablieren könnte. Ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt, klein anzufangen und vielleicht ein wenig zu wachsen, um ja, Slam auch mal aufs Land zu bringen.
Also die Slams in kleinen Dörfern und auf dem Land, das sind meistens die schönsten, weil es gibt meistens nicht so viel Kultur und ich war mal irgendwo in Bayern, bei einem kleinen Slam im Dorf. Das Krasse war, dass die Tickets für den Slam ein Jahr davor schon ausverkauft waren.
Wow.
Und man hat so wirklich gemerkt, dass die Leute sich gefreut haben, es zu sehen. Und es gab Catering und irgendwie so.
Oha.
Das war wunderschön auf dem Land. Und wenn du in Großstädte kommst, in Hamburg zum Beispiel, ich habe das Gefühl, die Leute sind übersättigt, weil da ist so viel Kultur. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du diese Initiative ergreifst. Und ich glaube, man sagt ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich glaube, das wird gut.
Danke.
Gut, kommen wir jetzt von kleinen Slams zu großen Slams. Vor drei Wochen waren die Rheinland-Pfalz Bootslam-Meisterschaften und da hast du ja nicht schlecht abgeschnitten.
Nee, das kann man so. Ja, ja, tatsächlich hatte ich auf einmal einen Pokal im Gesicht. Das
Pokal im Gesicht.
Hat mich ein wenig, es hat mich überrascht und eiskalt erwischt.
Okay, machen wir das mal chronologisch, weil ich habe die Meisterschaft aus meiner Sicht erlebt. Und du hast ja bestimmt auch sehr viele Erinnerungen und Eindrücke von dieser Meisterschaft gesammelt. Und ich fände es spannend, wenn wir so eine kleine Geschichte von dieser Meisterschaft erzählen, aus zwei Perspektiven. Und fangen dann mit dem ersten Tag, das war in Landau, das Halbfinale.
Ja.
Es war in der Uni, es war ein sehr heißer Tag. Die Räume waren nicht klimatisiert, glaube ich, oder?
Also, das waren Hörsäle, die waren, glaube ich, anfangs... so zwischen den Sitzen kam so ein bisschen kühle Luft hoch.
Ja.
Also die waren anfangs klimatisiert, aber ich glaube, das war mit Zeitschalte und so ab der Hälfte ging das aus und es wurde minütlich wärmer.
Oh. Genau. Und wie hast du diesen ersten Tag erlebt in Landau?
Ich war natürlich wie immer vor einem Auftritt und bei einer Meisterschaft ganz besonders furchtbar aufgeregt. Ich war sogar bei der Anreise der Erste.
Wann warst du da?
Also direkt kurz nach drei.
Kurz nach drei. Um acht? Oder um acht begann das?
Um acht begann das, die
also
Show
abends. Du warst fünf Stunden vorher da?
Ja. Okay. Ja. Also der dann auch mit Check-in da in dem Haus, wo wir unter waren. Und ich habe das auch... Also ich bin ja jetzt nicht... Also zumindest war ich bislang nicht Slam-Szene... A-Liste, sprich ich habe sehr selten, dass ich irgendwie in einem Hotel unterkomme und vor einer Show noch die Chance habe, mich frisch zu machen. Und wenn ich mal die seltene Gelegenheit dazu habe, genieße ich das außerordentlich, aus den verschwitzten Klamotten rauszukommen und mich mal fertig zu machen und mich langsam hochzufahren.
Hast du Rituale vorm Auftritt?
Ja.
Also oder sind sie geheim?
Nein, also da gehe ich ganz offen mit um. Das ist, ich bin ja so ein gläubiger Mensch. Und vor Auftritten versuche ich eigentlich immer, eine Kirche oder Kapelle, einen Sakralraum ausfindig zu machen und da ein bisschen allein zu sein. Da wärme ich mich auch nach Möglichkeit stimmlich auf, indem ich singe. Also mal Choral oder andere meditative Sachen. Also einerseits für die Stimmbänder und andererseits, weil es auch eine positive Wirkung auf mein Lampenfieber hat. Man sagt ja, wenn man singt, kann man nicht gleichzeitig Angst haben. Und das habe ich da auch tatsächlich gemacht, weil wir das große Glück hatten, ja in einem Haus der evangelischen Kirche unter zu sein und da war direkt eine Hauskapelle, also es war wie für mich gemacht. Und ja, dann war so dieses Ankommen, es gab Abendessen, also man hatte ganz gut für uns gesorgt, also auch wenn das jetzt mit 17 Uhr eine Uhrzeit war, um die ich sonst eher vielleicht mal ans Mittagessen denke. Und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Dann musste,
was passierte dann?
Ja, dann sind wir
da. Du hast gegessen und dann?
Ich habe gegessen und dann ging es eigentlich schon rüber. Also dann war ja natürlich, kamen all die anderen TeilnehmerInnen so langsam an. Und das war in diesem Jahr ja auch meine, sag ich mal, also es war meine dritte Meisterschaft. Und die erste, bei der ich einen Großteil der anderen Leute auch mal schon kannte.
Okay.
Also nicht mehr dieses harte so am Rande stehen und dieses, oh, ja, ich bin hier, aber ich bin ganz schüchtern und ich kenne hier niemanden, sondern man hat wirklich Leute begrüßt und sich freut, die wiederzusehen.
Und also das Gefühl war schon mehr gemeinschaftlich, dass du Teil der Szene bist und nicht ein Noobie.
Ja, so langsam aber sicher. Also zumindest habe ich mir eingebildet. So langsam kennt man mich. Und ach je. Und ja, und das war halt schön. Es hatte halt so ein bisschen dieses Reunion, so Klassentreffen. Und das mag ich halt auch so. Das ist auch das Schöne dran, dass die Rheinland-Pfälzer-Szene ja relativ überschaubar ist. Also dass doch irgendwie immer... Es sind neue Gesichter drunter, das finde ich auch immer ganz faszinierend, neue Leute da kennenzulernen, auch zum Teil neue Freundschaften zu knüpfen, aber auch dieses Wiedersehen, Leute, die man von anderen Meisterschaften oder anderen Shows her kennt. Ja.
Okay, und der Auftritt dann?
Ja, und dann ging es runter in den Hörsaal und das war halt ein sehr großer Hörsaal, also wir hatten schon... Eigentlich würde ich sagen, ganz guten Publikumszulauf, aber der verlor sich in diesem riesengroßen Hörsaal leider etwas. Und dann haben die sich halt noch so ein bisschen so nach dem Kirchenprinzip gesetzt, so es fängt ab der Mitte Tröpfels an und die letzten Reihen. Also wir haben dann noch, glaube ich, sogar direkt am Anfang geguckt, so die Leute gebeten, kommen Sie doch was näher nach vorne und dass das ein bisschen mehr dieses Blockempfinden hat und... Ja, dann habe ich fantastischen Texten lauschen dürfen. Auch darunter eine sehr gute Freundin von mir, die im Line-Up war, die Hannah Mai, die todunglücklich war mit ihrem Text, den sie für die Meisterschaft dabei hatte.
Okay,
wieso? Im Vorfeld. Sie war nicht damit zufrieden. Sie hat irgendwie meinte sie, das bin nicht ich und das passt nicht. Und dann durfte ich halt auch nochmal... sehen, diesen wunderbaren Moment, in dem Moment, in dem sie auf der Bühne war, hat sie diesen Text gelebt. Sie hat diesen Text performt, wo ich ihr danach nur sagen konnte, und genau so wollte dieser Text performt sein. Das war grandios. Und
du? Hast du den Text auch gelebt auf der Bühne? Wie war das Gefühl auf der Bühne?
Es war für mich...
Du warst aufgeregt?
Natürlich war ich aufgeregt.
Genau, und wie hast du diese Aufregung auf der Bühne umgesetzt?
Das ist bei mir immer ganz komisch, weil ich diese... Also da auch in dem Moment, in dem ich auf die Bühne komme, also so mit dem Fuß, der auf die Stufe geht sozusagen, ist diese Aufregung ja nicht weg, aber es ist irgendwie... Das ist so komisch in Worte zu fassen. Das ist irgendwie ein... Wie ein bisschen Autopilot auch dabei. Ich kann mich in diese Performance fallen lassen. Ich kann mich in den Text fallen lassen. Nochmal mehr in diesem Jahr, als dass ich zum allerersten Mal was auswendig performt habe. Was für mich gerade in der Hörsaalsituation ja ganz... interessant war, weil du siehst jedes Gesicht. Und ich konnte Menschen mit den Augen, also fixieren, und das war schon sehr intensiv. Dazu habe ich halt leider aufgrund des Raumklimas geschwitzt wie ein Schwein und war selber zwischendrin ein wenig irritiert, weil mir so eine Schweißperle am Nasenflügel zitterte und ich nicht wusste, kannst du die jetzt hier abwischen, stört das irgendwie, ist das, wie gehe ich damit jetzt um? Aber es hat dann funktioniert.
Es hat funktioniert, die Schweißperle hat nicht gestört, also nicht entscheidend gestört.
Anscheinend nicht, ich glaube es war, also mir direkt gegenüber saß ein Junge, der glaube ich mit seinen Eltern da war, der hat da die ganze Zeit so drauf gestarrt, wie so, ich glaube er hat wirklich gewartet, fällt die gleich oder was passiert?
Es ist faszinierend, was du so alles mitbekommst während des Textes.
Gut, und wie habe ich das erlebt? Also ja, ich habe den Tag auch sehr, also es war einfach Hitze. Ja. Und ich komme mit Hitze nicht so gut zurecht und das war einfach sowieso ein Fiebertraum. Mhm. Und ich glaube, du warst im anderen Halbfinale.
Ja.
Ich war im ersten oder zweiten und du warst im anderen.
Ja.
Und bei uns war es genau dieselbe Situation. Sehr großer Raum, sehr wenige Menschen. Mhm. Annalisa Zur hat es moderiert und sie hat die Leute wirklich sehr gut nach vorne geholt.
Ja.
Und so entstand eine Atmosphäre im Raum. Und ich liebe einfach dieses Meisterschaftsgefühl, das ist einzigartig. Ich kenne das von keiner anderen Veranstaltung, es ist wirklich so die Gemeinschaft. Du triffst Leute, die du schon länger kennst oder neue Leute, aber es ist alles eine Gruppe. Und ich habe das einfach genossen, das war wunderschön für mich. Ich habe nicht diese Schweißtropf-Erlebnisse auf der Bühne gehabt, aber ich war auch aufgeregt und das war irritierend, weil eben so wenige Leute da waren und man konnte wirklich jedem ins Gesicht sehen, was du erzählt hast. Aber es war ein fantastisches Halbfinale und danach ging es in eine Studentenkneipe.
Da
warst du auch dabei.
Genau. Oh ja. Oh Gott.
Ja. Erzähl.
Oh weh.
Du lachst.
Ja, weil das sehr, auch wieder ein sehr surrealer Abend war.
Ja.
Wie ich meine Partyabende häufig sehe. Weil wir hatten da ja diesen Weg zu der Studentenkneipe, oder das war ja durch dieses kleine Wäldchen.
Ja.
Und dann habe ich ja festgestellt, in der Studentenkneipe, nachdem ich dann dachte, hier, okay, es gibt, also wir müssen das ja jetzt schon ein bisschen feiern, dass ich...
Wir müssen feiern, dass du...
Okay. Ja, ja, auch...
Ich verstehe.
Die Freunde, die mit ins Finale gekommen sind, dass wir da so jetzt ein bisschen auch drauf anstoßen sollten und wollten, und dann ist mir aufgefallen, ich habe den Geldbeutel im Zimmer liegen lassen.
Oh.
Und dachte dann, ja, dann gehst du den schnell holen. Das Problem war, ich hatte möglicherweise ein wenig Cannabis geraucht. Und ich glaube, ich habe mich eine halbe Stunde in diesem kleinen Wald total verirrt. Hatte schon so vor meinem geistigen Auge die Angst, dann verlaufe ich mich, werde nie wieder gefunden und... Es gehen irgendwelche Legenden über Don Esteban, der da halt im Wald verschwunden ist. Und bin dann zum Glück...
Bist du irgendwelchen Waldwesen begegnet oder war es ruhig und dunkel?
Vera und Mario El Toro begegnet dann irgendwann, die mich glücklicherweise aufgesammelt haben. Die dann mit mir auch erst nochmal 10 Minuten in die falsche Richtung gelaufen sind.
Okay.
Und dann kamen wir... Ja, mit einiger, also sehr, sehr viel später als geplant an der Unterkunft an. Ich habe schnell meinen Geldbeutel gegriffen und bin zurück zur Kneipe und kam inzwischen auch wieder so klar, dass ich in 5 Minuten wieder an der Kneipe war.
Okay, also der Rauch ist verflogen und du warst wieder etwas klarer im Kopf.
Ja, und das hat ja dann noch für die witzige Situation gesorgt, dass Menschen im Gruppenchat die Frage stellten, wo ich denn bliebe, worauf von Mario die Antwort kam, ja, ich sei in der Unterkunft, worauf die Antwort kam, nee, der ist hier bei seiner Weinschorle und dann so irgendwie, was, hä, Moment, gibt's den zweimal?
Ah, ein Doppelgänger.
Ja, wer weiß. Mein böser Zwillingsbruder, der viel besser in Poetry ist als ich.
Der hat dann auch gewonnen.
Ja.
Okay, jetzt, gibt es noch irgendwelche Highlights, die du erzählen könntest vom Feiern? Oder ist es alles...
Nö, das blieb ja dann ziemlich moderat.
Ja.
Also auch, weil ich dann im Nacken sitzen hatte, okay, ich habe gar nicht damit gerechnet.
Aha.
Man soll ja 2 Texte gut vorbereitet haben. Ich hatte einen Text gut vorbereitet, einen anderen dabei und wusste, okay, das braucht jetzt hier noch eine kleine Nachtschicht. Und habe mich dann noch an den Schreibtisch gesetzt und den Text überarbeitet für den anderen Tag.
Wie lange hast du dran gearbeitet nachts?
Nochmal bis ungefähr 2:30.
Okay.
Und dann war es auch entsprechend abgekühlt, dass an Schlaf zu denken war.
Okay, am nächsten Morgen, wann bist du aufgewacht?
Oh je, ich habe furchtbar schlecht geschlafen, weil ich total aufgeregt war.
Ja. Aber der Text stand schon.
Der Text stand. Okay. Der Text stand, den habe ich dann auch erstmal nicht mehr angerührt.
Okay.
Und dann war etwa so zur Zeit, wann sollte das Frühstück geben? Ab 8, glaube ich.
Ja.
Und da hatte ich mich dann auch schon bereit gehalten, wir so scherzhaft gesagt haben, ja, Frühstück ist von 8 bis 10, das heißt, wir beginnen um 8 und wir enden um 10.
Okay, das ist durchgezogen.
Nein. und dann, schnell ein kleines Frühstück, weil irgendwie, es auch schon so heiß war, dass der Appetit nicht so wirklich da war.
Ja, weil der zweite Tag war noch heißer als der erste.
Der zweite Tag war höllisch.
Ja.
Ich habe mich dann ja auch gegen die Schorlewanderung entschieden, weil ich gemerkt habe, mein Kreislauf sagt mir, das ist viel zu heiß.
Ja.
Und ich war so froh, dass ich meinen Reiseventilator dabei hatte und mich dann nochmal ein paar Stunden aufs Zimmer zurückziehen und einfach in den Einzugsbereich dieses Gebläses legen konnte.
Okay, dann hast du den Text, also wahrscheinlich hast du den Text nochmal...
Ja, natürlich bin ich den dann nochmal 2, 3, 4, 5 unzählige Male durchgegangen, damit der einfach sitzt.
Okay.
Damit der auch, um auch rauszufinden, immer, wo sind die Sätze, wo die Worte zwar auf dem Papier schön aussehen, aber wo die Zunge drüber stolpert. Um diese Ecken noch abzufeilen, eventuell Worte zu ersetzen, wo das dann besser läuft. Weil ich das so, also ich glaube, es gibt kaum was, was mich auf der Bühne so sehr rausbringt, wie wenn ich über ein Wortkonstrukt stolpere.
Was meinen Sie mit stolpern?
Dass die Zunge drüber stolpert, dass der Satz auf einmal überhaupt keinen Sinn mehr ergibt auf der Bühne.
Okay.
Und man sich total verspricht und verheddert.
Bist du ein Perfektionist, was deine Texte angeht?
Ja.
Ja.
Ja. Also nicht nur, was meine Texte angeht.
Ich bin
allgemein ein ganz, ganz furchtbar schlimmer Perfektionist, was mich selbst betrifft. Ich kann Fehler und das kann ich allen anderen super nachsehen. Mhm. Bei mir selber fällt mir das sehr schwer.
Was denkst du, wieso dieser Perfektionismus da ist?
Ich denke auch, dass das... durchaus mit meinen Depressionen zu tun hat, dass das was ist, wo ich selber noch lernen muss, gnädiger mit mir zu sein, eben nicht jeden sich bietenden Anlass dankbar entgegenzunehmen, der es mir ermöglicht, mich selbst zu verurteilen. Ich vermute, dass da die Wurzel dieses Perfektionismus liegt.
Aber gibt es auch Momente, wo du diesem Perfektionismus gerecht wirst, wo du denkst, okay, ich habe es jetzt gut gemacht, so gut gemacht, dass es nicht mehr besser werden könnte? Bist du zufrieden irgendwann mit deiner Arbeit?
Ja. Also das gibt Momente, ich muss sagen, tatsächlich im finalen Stechen, dann abends in Landau, als ich den zweiten Text performt habe, den ich am ersten Abend ja schon auswendig performt hatte. Da bin ich wirklich von der Bühne gegangen mit dem Gefühl, und hier hast du das Beste geliefert, zu dem du in der Lage bist. Das hättest du nicht besser machen können. Ich war wirklich zufrieden. Ich war nicht ruhig, ich war nicht voll inneren Friedens, aber ich war zufrieden.
Okay, also hast du deine 100% abgeliefert bei diesem letzten Auftritt?
Ja.
Okay. Vielleicht zum Modus ganz kurz erklärt. Es gab ein Finale mit 8 Menschen, 2 Vierergruppen, und die jeweils Punktbesten kamen direkt ins Finale, und dann noch die Zweitplatzierten, da gab es eine XO-Entscheidung, das heißt, XO.
Ja.
Genau, und da wurde entschieden, wer von diesen Zweitplatzierten auch ins Finale 3 stechen kommt. Genau, und was hab ich da erlebt? Das war sehr heiß, der Tag, und ich habe auch gemerkt, dass du sehr aufgeregt bist. Nicht nur du, es war allgemein die Energie in diesem, wie heißt das, Kinotheater?
Universumtheater.
Universumtheater. Die Stimmung im Backstage war sehr aufgeladen, also man hat wirklich so, man konnte die Spannung mit Händen greifen.
Ja.
Und ich habe versucht, das Ganze nicht an mich rankommen zu lassen. Ich habe versucht, ein bisschen entspannt zu sein, aber ich habe es am Ende auch nicht geschafft. Die Aufregung hat auch auf mich übergeschwappt. Und genau, aber es war eine schöne, das Theater oder das Kino war voll.
Ja.
Und es gab sogar ein Baby in der ersten Reihe, das geschrien hat.
Ja.
Auch während deines Vortrags.
Ja.
Wie hast du das erlebt? Hast du dich davon irritieren lassen oder hast du durchgezogen?
Ich habe durchgezogen, aber es war natürlich irritierend und mich durchfuhr der Gedanke, oh Gott, das wird jetzt hoffentlich nicht schlimmer.
Ja.
Wurde es zum Glück nicht.
Das Baby wurde, glaube ich, herausgebracht nach der Pause. Ja.
Ich glaube, ja.
Genau. Genau, die Stimmung war also gut, Babys waren auch da.
Und, ja.
Genau, dann war das Dreierstechen. Dieses Dreierstechen, da warst du, da war noch Elvin Jonas
genau. Und
ich war
ja.
In diesem Dreierstechen. Und wie hast du diesen Moment erlebt, wo dir klar wurde, okay, ich bin jetzt unter den Top 3 in Rheinland-Pfalz?
Oh Gott, das war also sowieso schon, also ich muss zugeben, Moment. Ja. Fangen wir mal so an. Als wir zu dritt diesen doch etwas langen Gang zur Bühne entlang gegangen sind,
ja.
Der mit diesen Spiegeln an der Seite,
ja,
also wirklich
Köpfe
ja. Genau, mit also Styroporköpfe.
Menschenköpfe.
Das war schon, also so dieses, und wir drei sind die Letzten, die übrig sind, das war schon ein erstaunlich geiles Gefühl. Aber es war für mich natürlich auch, also ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber ich war ständig auf mich am Einreden, das passiert hier gerade nicht. Nein, nein, das ist, lass das nicht zu. Das ist nicht, das passiert nicht.
Okay.
Also um von mir, ich weiß nicht, ich musste Abstand dazu nehmen.
Okay.
Innerlich. Das hat mich...
Also hast du es verdrängt?
Ja, ja, ja.
Okay, um nicht vollkommen
auszurasten. Genau, um nicht vollkommen auszurasten. Und dann stehen wir da auf der Bühne
ja. Und
dann werden ja die Punkte quasi revealed.
Revealed?
Enthüllt, danke, um das neudeutsch auszudrücken. Und dann sehe ich da du auf einem klaren und verdienten... Also mehr als verdienten dritten Platz. Gott, wie das klingt, tut mir leid.
Alles gut.
Das
stimmt, ja.
Und Elvin und ich einfach mal komplett, bis offensichtlich sogar in die Streichwertung, komplett gleich.
Ja.
Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist nicht wahr. Das ist einfach hier, also Leute, geht das bitte... Kann man bitte schon mal jemanden einen Arzt rufen, vorsichtshalber? Ich weiß nicht, ob meine Pumpe das mitmacht.
Gab es an irgendeinem Moment in deinem Kopf den Gedanken, dass du das gewinnen könntest?
Nein, nein. Das, also allein schon, als ich dachte, okay, ich bin in einem Dreierfinale mit Artem und Elvin. Den einen davon bewundere ich, seit ich Slam mache, mit dem sitze ich gerade hier. Und den anderen habe ich damals in Mainz, das war vor 2 Jahren, glaube ich, kennengelernt, so als so einen ja, Shooting-Star regelrecht, so ein Ausbund an Talent.
Der ist ja auch U20 Rheinland-Pfalz-Meister.
Ja, er ist U20 Rheinland-Pfalz-Meister und wirklich eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit. Und ich dachte, nee, da bist du froh, wenn du hier den dritten Platz machst. Und das reicht auch. Das ist. Ich wäre mit dem dritten Platz vollauf zufrieden und fein gewesen. Auch mit dem zweiten. Ich hätte nie zu träumen oder zu hoffen gewagt, auf den ersten Platz zu kommen. Und das ist ja auch dann letztlich sehr, sehr knapp durch einen Publikumsentscheid. Durch eine einzige Punktetafel.
Also da war ein Mensch, der dich. Final zum Meister.
Ein Ehepaar war es, ja. Die haben mich angeschrieben. Ja, nee, die haben mich angeschrieben auf Instagram.
Was
und
haben sie geschrieben?
Dass sie sich sehr, sehr freuen, weil sie meine Texte so toll fanden, dass sie das Zünglein an der Waage sein durften, dass mich zum Meistertitel geführt hat. Und ja, ich habe mich dann natürlich also auch sehr ausführlich bei den beiden bedankt.
Die Meistermacher.
Die Meistermacher, ja.
Und genau, nachdem es feststand, dass du gewonnen hast,
ja.
Dein erster Satz am Mikrofon war, was hast du gesagt?
Ja,
ich gewinne keine Slams.
Ja, ich gewinne eigentlich nie Slams. Ich habe in den 5 Jahren, in denen ich Poetry Slam mache, vielleicht 5 oder 6 Mal einen Poetry Slam gewonnen.
Ja.
Normalerweise tue ich das nicht.
Aber an dem Tag war es so.
An dem Tag war es dann plötzlich so.
Kann man sagen, dass ein Wunder ist?
Das ganze Setting erscheint mir rückblickend wie ein Wunder, ein wenig. Dieses.
Aber du bist ja gläubig, du glaubst ja, an Wunder?
Ja, natürlich glaube ich an Wunder. Ja. Ich glaube an Fügung. Ich glaube, dass es da etwas oder jemanden gibt. Und entsprechend war es ja für mich auch so wertvoll, dass wir da in diesem Jahr in diesem quasi Predigerseminar unter waren und ich die Möglichkeit hatte und auch genutzt habe, sowohl vor den Shows als auch in der Nacht nach den Shows. Also sowohl nach dem Halbfinale musste ich da in der Nacht auch erstmal eine Stunde mich in diese Kapelle setzen und klarkommen. Und für mich analysieren oder nicht mal analysieren, einfach nur da sein und reflektieren, was ist da passiert und das annehmen. Ja. Und auch so ein Stück weit, war einer der Sätze, die da durch mich durchgingen in dieser Situation, okay, ich habe das hier nicht geplant, ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht, ich weiß nicht, was das soll. Jetzt bist du dran. Lass mich da landen, wo es am besten für mich ist. Ja, und hast drauf, bin ich, nachdem ich diesen Sieg davongetragen habe, den Meistertitel in der Tasche hatte und einen außerordentlich schweren Pokal im Rucksack hatte, mit diesem Pokal auch erst einmal in diese Kapelle hinein, habe den auf den Altar gestellt, dort. Und eine gute halbe Stunde erstmal geweint wie ein kleines Kind. Weil da diese ganzen Emotionen dann erstmal rausgebrochen sind. Und es tat gut. Danach ging es mir besser.
Und wie ging es dann weiter? Also, die Meisterschaft ist jetzt ungefähr 3 Wochen her.
Ja.
Was ist seitdem passiert?
Also ich habe durchaus schon ein paar Buchungsanfragen bekommen. Ich bin auch so ein Prokrastinationstyp. Ich schiebe, also seit jetzt mindestens einer Woche schiebe ich täglich vor mir her, dass ich doch jetzt mal ganz dringend in diese Slam-Vernetzungstelegram-Gruppe schreiben muss. Liebe Leute, ihr habt vielleicht den Eindruck, dass ich als Rheinland-Pfalz-Meister total ausgebucht bin im zweiten Halbjahr. Das Gegenteil ist der Fall. Also ran an den Speck, es ist genug für alle da. Den Rest dieses Jahres möchte ich möglichst wenig zu Hause sein, wo ich einen Bühnenslot füllen darf, komme ich gerne. Und wer glaubt, den können wir uns nicht leisten, es findet sich immer ein Weg. Ich bin erschreckend billig.
Okay, das war hiermit der offizielle Aufruf, Don Esteban zu buchen. Man kann ihn gerade noch günstig bekommen. Okay. Also ist für dich dann, du brauchst auch nicht so viele Pausen, weil ich kenne von mir, vor 10 Jahren, da bin ich auch so, ich bin glaube ich 16 Mal im Monat aufgetreten, das war das Größte.
Das ist schon viel,
das Größte. Und mittlerweile so 2-Tage-Tour, da bin ich brauche Bett und Ruhe und so, aber du könntest immer noch wochenlang auf Tour gehen?
Aktuell ja. Also aktuell würde ich mir das zutrauen, würde ich sehr gerne mal machen. Also ich muss sagen, ich hatte so eine wirklich mehrtägige Tour bislang erst einmal. Das war Anfang des Jahres in NRW, das war auch mit den Landkulturschaffenden Südwest. Das war eine Knasttour. Also da sind wir durch die JVAs Münster, Dortmund, Essen, Rheinbach. Das waren sie, glaube ich, getourt. Und das hat großen Spaß gemacht. Also einerseits jeden Tag diese Auftrittssituation zu haben, dann sind natürlich Auftritte im Gefängnis nochmal was Besonderes. Die sind halt anders. Das Publikum ist ein anderes. Dazu ist man dann aber in dieser Tour ja auch ein relativ, also mit gewissen Auswechselungen, aber eine relativ homogene Gruppe. Man sieht bestimmte Leute jeden Tag wieder. Und für, gut, ich hatte dann noch zusätzlich die Situation, dass ich Couchhopping betrieben habe und einfach jede Nacht bei Freunden in NRW untergekommen bin. Was dann ja nochmal zusätzlich ein Bonus ist für mich, dass ich auch einfach Leute besuchen kann, die ich zum Teil lange nicht gesehen habe. Das ist so für mich im Slam so ein bisschen, wo ich scherzhaft sage, naja, es hat ja seine Vorteile, so ein Langzeitstudent zu sein wie ich.
Studierst du noch?
Ich bin immer noch eingeschrieben, ja. Dass man über die Jahre, man muss fast von Jahrzehnten sprechen, so viele Menschen kennengelernt hat und ins Herz geschlossen hat und auch ins Herz geschlossen wurde, die was aus sich gemacht haben und die sich über Deutschland verteilt haben und die kann ich dann praktischerweise immer besuchen.
Du hast gesagt, dass du im Gefängnis aufgetreten bist.
Ja.
Und das war spannend. Wieso war das spannend?
Die...
Was ist anders bei einem Knast-Slam als ein normaler Slam?
Also Knackis als Publikum sind ganz anders. Ja. Die sind nicht so übersättigt. Die sind nicht so, die nehmen auf wie ein Schwamm. Wir sind dann einfach, wir sind die Abwechslung schlechthin.
Ja.
Das ist klar, haben die, denke ich mal, einen Fernseher oder sowas, aber da ist halt der Unterhaltungswert jetzt auch bekanntermaßen eher gering. Und wir bringen da schon für einige wirklich mal nochmal intellektuelles Futter. Und das merkt man richtig, wie das halt einigen sehr gut tut. Auch zum Teil über also schon auch bestehende Sprachbarrieren hinweg. Und das finde ich immer ein ganz tolles Erlebnis. Auch wenn wir dann, wenn das entsprechend geplant ist und Insassen selber auch featuren und selber Texte verfasst haben und ihre Perspektive noch einbringen können, wo man dann auch immer ermutigen kann und sagen kann, hey, melde dich bitte bei uns, wenn du raus bist. Du hast Potenzial.
Aber wäre es auch eine Option, Workshops an Gefängnissen zu geben?
Auf jeden Fall.
Weil
auf jeden Fall.
Perfekt, weil wenn du sagst, dass die Leute so nach Kultur dürsten,
ja.
Wenn du ihnen dann noch das Handwerk so ein bisschen beibringen könntest, das wäre doch...
Das ist letztlich auch immer eine Kostenfrage natürlich,
okay.
Weil das Budget für Kulturförderung oder generell für Freizeitförderung bei den Gefängnissen ist sehr, sehr dünn. Mhm. Und wenn wir jetzt beispielsweise für so ein... Wir können nicht quer durch halb Deutschland fahren und nehmen dafür nichts. Das ist leider ausgeschlossen. Mit einer entsprechenden staatlichen Förderung wäre das was anderes. Hint, hint an eventuelle Hörende. Aber wir müssen den Sprit ja bezahlt kriegen. Und dann sind halt ganz schnell von einem Budget, das vielleicht fürs Jahr 500 Euro ist, 250, 300 Euro weg. Und das, ja.
Also Kultur ist immer noch sehr häufig eine Geldfrage.
Leider.
Ja.
Leider. Das wäre was, wo ich sagen würde, sowas wie dieses häufig von bestimmten Seiten verteufelte bedingungslose Grundeinkommen würde, glaube ich, vielen Kunst- und Kulturschaffenden ermöglichen, sorgenfrei nicht zu leben, also, ne, nicht im großen...
Zu existieren,
ja, nicht im... Ich kenne niemanden, ich kenne keinen Kunstschaffenden, der sagen würde, oh, ich will davon reich werden. Aber wir sind froh, wenn wir davon leben können. Wir sind dankbar, wenn wir davon leben können. Und weil auch eben ich sehr viele kenne, für die ist das einfach lebensnotwendig, Kunst zu machen. Die
ist
können.
Für dich lebensnotwendig?
Ja, ja. Ich habe festgestellt, für mich, wenn ich mich zwinge, wenn ich so dieses, ne, man redet ja immer von diesem Brotjob.
Ja.
Das, da werde ich wahnsinnig drüber. Da gehen meine Depressionen wieder richtig mit mir durch. Und ich habe für mich festgestellt, selbst wenn, ich nehme ja dieses Bild vom schwarzen Hund für diese Krankheit, selbst wenn dieser schwarze Hund auf mir liegt, selbst wenn ich unter einer Bleidecke liege, für die Bühne kann ich mich aufraffen. Das habe ich in meinem Leben für noch sonst nichts geschafft.
Ja, Kunst kann Leben retten.
Ja.
Ich habe es auch bei mir gemerkt, ich habe die letzten 2 Jahre war ich weniger auf der Bühne und habe versucht, einen normalen Job anzunehmen oder normal. Aber wie du sagst, das laugt mich irgendwie aus. Einfach irgendwie komme ich nicht mit Strukturen zurecht. Also die Strukturen von ich muss 5 Tage die Woche zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein für Geld.
Ja.
Weil dieser Gedanke in meinem Kopf ist, dass ich etwas nur für Geld mache, das macht mir irgendwie so, das sträubt sich alles in mir.
Ja.
Und ich habe jetzt wieder gemerkt, jetzt wo ich mehr auftrete, dass es mir gut tut, stimmungsmäßig, mir geht es körperlich besser, ich bin einfach ein zufriedenerer Mensch,
ja,
wenn ich Kunst machen darf. Und mir wurde klar, was für ein Privileg das ist, dass man eine Bühne bekommt und dass man eben mit dem, was man schreibt, mit dem, was man zu sagen hat, von anderen gehört wird und Anerkennung bekommt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Bestandteil der psychischen Gesundheit, dass man eine sinnvolle Tätigkeit,
ja,
macht und dass diese Tätigkeit auch zum Leben reicht.
Ja.
Ja.
Ja. Das und auch eben, also das ist ja auch was, was ich in, um den Bogen da quasi nochmal hin zurückzuspannen, was ich in den Workshop-Situationen gerade mit Jugendlichen so wertvoll finde. Eben auch diese Erfahrung, dieses Privileg weitergeben zu dürfen. Dass eben, ja, für mich als jeden Tag aufs Neue den Kampf mit meiner psychischen Erkrankung aufnehmenden und gewinnenden Menschen ist das wichtig, aber auch gerade für Jugendliche, für Heranwachsende, diese Erfahrung zu machen, man hört mir zu, ich habe eine Stimme und ich kann und darf meine Gedanken kanalisieren und äußern und darf darüber die Erfahrung machen, dass das eben nicht nur mir selber etwas bringt, sondern auch für andere ein Mehrwert ist. Und das ist natürlich viel tausendfach kostbarer als schnödes Geld. Aber leider brauche ich dieses schnöde Geld, um meinen Kühlschrank zu füllen. Und ich meine, ich bin ein dicker Mann, ich esse viel.
Das ist jetzt die Pointe.
Die ich bringen muss, ich wurde zu ernst.
Du wurdest zu ernst, okay. Fällt es dir schwer, einfach, also dieser, wie soll ich sagen, Humor, ist es für dich eine Art von Umgang mit dem Leben? Oder wieso hast du jetzt diesen Witz gemacht? Wieso hast du am Ende gesagt, dass du ein dicker Mann bist? Wieso wurde es dir zu ernst?
Ja, weil es wurde mir tatsächlich einfach zu ernsthaft. Es ging mir wahrscheinlich zu sehr, oder nicht nur wahrscheinlich, das war jetzt wieder sehr, sehr nahe an meiner Seele, an meinem Herzen.
Okay, und das schützt du durch Humor?
Humor ist mein Schild, ja.
Humor ist dein Schild?
Ja. Also
was
ich
ist dein Schwert?
Meine Zunge.
Sehr schön. Mit Schwert und Schild.
Ja.
Also bist du ein Ritter der Kunst, kann man sagen?
Vielleicht kann man das so sagen, ja. Das ist ein schönes Bild.
Ja, ein Ritter der Kunst.
Oder im Grunde, mir ist so ein Wortspiel eingefallen, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich bring's trotzdem. Du bist ja Don Esteban. Und jetzt mit dem Meistertitel bist du zum Paten geworden. Du bist jetzt Pate. Pate der Szene in Rheinland-Pfalz.
Zumindest für ein Jahr, ja.
Ja, du hast gesagt, dass du mehr auftreten willst. Das bucht Don Esteban. Er hat Zeit, er hat Lust auf die Bühne. Hast du so eine... wie soll es weitergehen für dich? Also du hast jetzt den Meistertitel, das wird... Hat es etwas in deinem Verständnis von deiner Kunst verändert? Siehst du dich jetzt anders als ein Künstler oder ist es einfach nur ein Titel, der dir vielleicht mehr Bühnen bringt? Wie ist dein Selbstverständnis von deiner Kunst geworden durch den Titel?
Also natürlich war der erste Gedanke wieder, ne, dass ich da Distanz zu schaffen muss und einen dummen Witz draus drehen muss. Ja. So dieses, oh Gott, jetzt denken Menschen, ich kann was. Aber ich stelle fest, es gibt mir, so blöd das klingt, Selbstvertrauen. Es gibt mir das Zutrauen, dass ich vielleicht doch nicht ganz der Stümper bin, als der ich mich allzu gerne sehe. Und dass ich auf einem Weg bin, aus dem ich endlich mal was machen kann. Denn, also, ich werde 42 Jahre alt und...
Morgen,
ja. 42, ja. Und da sollte dann so langsam der Sinn des Lebens seinen Sitz finden und es wäre halt schön, endlich mal wo anzukommen. Und ich meine, die Suche nimmt nie ein Ende. Ja. Aber vielleicht mal so einen Fixpunkt zu haben, von dem aus die weitere Suche ihre Kreise ziehen kann.
Meinst du diesen Fixpunkt buchstäblich oder in dir drin? Oder
in mir drin, in der Kunst.
Okay. In der Kunst, okay. Ja. Weil es ist ja auch so, wenn du Workshops zum Beispiel leitest, du kommst in diesen Raum und du bist für die Kinder, für die Jugendlichen, bist du ein Vorbild, weil du erzählst etwas und die hören dir zu und man weiß auch nicht, welchen blöden Witz sie wie aufnehmen.
Oh Gott, ja.
Es ist keine Kritik an deinen blöden Witzen, aber, aber ich meine, das, was du ausstrahlst, wenn du jetzt in Workshops reingehst und du strahlst aus dein neues Selbstverständnis, dein neues, wie soll ich sagen, eine gefestigtere Künstlerpersönlichkeit. Ich glaube, da wirst du auch ganz andere Effekte bei den Jugendlichen erzielen können.
Ich bin gespannt.
Du bist gespannt.
Ich bin gespannt. Ich hatte noch keinen seitdem. Also bislang war meine Herangehensweise immer, mein Ziel immer, mit den jungen Menschen auf Augenhöhe zu kommen. Mhm. Und da habe ich bislang immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Und ja, ich glaube, es wäre aber tatsächlich, oder das, wenn du das so sagst, stelle ich mir das sehr tragfähig vor, wenn da nochmal eine gewisse Festigung bei mir selber auch ist und eine gewisse Unsicherheit, die ich doch auch manchmal so gerade die ersten Minuten, wenn ich so vor einem Haufen Jugendlicher stehe, dass die vielleicht ein bisschen abnimmt.
Aber du musst mal einfach drüber reden.
Ja.
Also ich mache das immer so, dass ich reinkomme und dann fange ich an zu reden. Und da passiert es schon irgendwie automatisch, dass die Kinder merken, okay, das ist jetzt nicht wie Schule, das ist kein Unterricht, das wird entspannter.
Ja.
Und das ist, was du sagst, Augenhöhe.
Ja.
Dass ich bin zwar eine Autorität in dem, was ich sage und mache, also ich weiß, was Brotelstern ist und ich kann das gut vermitteln, aber in diesem Moment, in diesem Workshop, sind wir auf Augenhöhe. Das heißt, ich höre zu und ich glaube, du machst es genauso. Du bist ein sehr empathischer Mensch und du kannst wahrscheinlich auch etwas Kreativität aus den Menschen rauskitzeln, wo sie nicht gedacht hätten, dass da Kreativität ist. Genau, und wie gesagt, mit diesem neuen Selbstverständnis, das wird super. Deine Workshops werden ab jetzt eine ganz neue Dimension erreichen. Buchen Sie Don Esteban für Auftritte und Workshops.
Also ich bin gespannt, weil ich habe jetzt in 14 Tagen bin ich bei einem Ferienprojekt, einem europäischen Ferienprojekt sogar dabei, wo ich Poetry Slam Workshop geben werde, auf Englisch, weil
wir... Do you speak English?
I do speak English very well, but it's not my language of poetry.
Ah,
yet,
okay.
Yet.
You have to discover new possibilities.
Und also weil da Jugendliche aus von Irland bis zur Slowakei dabei sein werden,
das
wird Englisch eben die Lingua
Franca
sein. In Bollendorf.
International Bollendorf.
Ja, 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 so. Also näher kommt man der Luxemburger Grenze fast nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf.
Gut. So, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde. Das ist doch ein gutes Zeit.
Ja.
Für ein Interview oder für ein Gespräch.
Ja.
Gibt es abschließend noch etwas, was du sagen willst, was dir wichtig ist, was, was du der Welt mitteilen willst?
Der Welt und vor allen Dingen deinen HörerInnen.
Ja.
Besuchen Sie ausgiebig Poetry Slams, ganz besonders, wenn Artem Solotarov auftritt. Kaufen Sie seine Bücher. Die sind sehr gut. Ich habe selbst einige davon. Eines.
Es können einige werden.
Ja. Aber vor allen Dingen, liebe Leute, wenn ihr mal Lust habt, Spoken Word Art auszuprobieren, zögert nicht. Macht das. Haltet die Augen und die Ohren offen, wo bei euch in der Nähe ein Poetry Slam ist, wo Workshops angeboten werden. Geht da mal hin. Checkt das für euch aus. Und dann wisst ihr entweder, okay, das is it nicht. Aber wenn das was für euch ist, dann kann das in eurem Leben echt was bewegen und verändern. Und da kann ich nur zu ermutigen, das auszuprobieren.
Poetry Slam kann Leben verändern.
Hört, hört.
Gut, vielen Dank für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Es war abwechslungsreich. Es waren blöde Witze dabei.
Ja.
Es war Tiefsinniges dabei. Es war ein wunderbares Gespräch. Danke.
Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.